endlich mal wieder früh aufstehen. Also dieses lange Schlafen, das ist mir in den letzten Wochen auch nicht so richtig gut bekommen.
Absolut nicht. Ich habe dicke Augenringe, weil ich einfach zu viel schlafe. Das ist absolut nichts für mich. Und meine Kaffeemaschine schreit auch schon morgens nach mir und fragt, was ist denn los? Ja, bin gar nichts mehr gewohnt von dir. Also von daher. Ja,
vermisst mich auch das Ding. Also irgendwie, nee, also ja, man hat sich das irgendwie eingefügt. Genau. Ne?
Meine Kaffeemaschine vermisst auch dich, ja, weil sie weiß, dass sie in guter Gesellschaft besonders gut läuft. Malte, es wird Zeit.
Ja, aber die 14-tägige Weihnachtspause ist ja jetzt dann auch vorbei. Und wir hoffen, nicht nur die Kaffeemaschinen haben uns vermisst, sondern ihr auch an den Hörgeräten.
Ja, uns und unseren ersten Sportpodcast des Tages. Der heißt weiterhin Stand jetzt, unterstützt natürlich vom Sportinformationsdienst SID. Ich bin Andreas Wurm, frohes neues Jahr euch allen.
Und ich bin Malte Asmus, ebenfalls frohes neues Jahr. Und 2022, da haben wir natürlich auch wieder für euch die Themen des Tages, die das Zeug zum Tagesgespräch haben. Die bereiten wir euch auf und heute sind das diese hier.
Ja, wir erzählen euch zum Beispiel gleich, warum Neuer, warum Messi, Sagadu und Co. alle bescheuert sind.
Ja, wir erzählen euch, was Donata Hopfen an ihrem ersten Arbeitstag so heute erwartet und dann auch in den nächsten 3 Jahren.
Außerdem lassen wir die Skisprung-Ikone Innauer und Schlierenzauer die Favoritenlage bei der Vierschanzentournee einschätzen.
Und wir schauen voraus auf die Handball-EM. Die deutsche Mannschaft, die startet gerade in die Vorbereitung und wir jetzt in unsere heutige Sendung.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Malte, wo warst du an Weihnachten? Wo warst du zum Jahreswechsel?
Ganz brav, im kleinsten Kreis mit der Familie gefeiert, geimpft, getestet und wir haben das Risiko einer Corona-Infektion damit versucht, möglichst klein zu halten.
Ja, wie man sagt, hast du natürlich auch keine Freunde, von daher war das so, dass du, da war ich natürlich nicht so gut.
Richtig.
Aber ist eigentlich verwerflich, wenn man über Weihnachten zum Beispiel einen Jahreswechsel durch die Weltgeschichte gechattet ist?
Nee, also verwerflich nicht. Ist ja auch nicht verboten, darf man ja. Und haben ja auch ganz viele gemacht, aber ganz ehrlich, besonders klug finde ich das nicht. Selbst wenn man Freunde hätte, hätte ich es auch nicht gemacht. Also, ne?
Mich hast du als Freund. Ja, ich sitz dir gegenüber und das reicht uns doch dann auch schon fast, oder?
Ja, das reicht dann auch und vielleicht nicht unbedingt auch noch zu Weihnachten.
Ja, nee, sicher nicht.
Aber einige sind ja tatsächlich durch die Weltgeschichte gegondelt oder eben auch geflogen. Aber es gibt ja da draußen dieses blöde Coronavirus beziehungsweise diese Omikron-Variante und die hat ja über Weihnachten jetzt nicht Pause gemacht, ist weiter ansteckend geblieben. Wahrscheinlich ist sie auch weiter vor sich hin mutiert, weiß man ja gar nicht.
Ja, und eben nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, auf Malediven, in Argentinien, in Dubai auch. Es besteht weltweit ein relevantes, erhöhtes Infektionsrisiko, so steht es auf der Seite des Robert-Koch-Instituts als Warnung. Und gerade Flughäfen, die gelten ja nun wirklich als Umschlagplatz für Viren aller Art.
Ja, aber eben diese Warnung haben neben vielen Normalsterblichen natürlich auch diverse Fußballprofis entweder nicht gelesen oder einfach ganz schön mal ignoriert. Und wir haben jetzt die nächsten Wochen wieder die Konsequenzen zu tragen. Also wir, naja gut, alle irgendwie, ne? Aber bleiben wir beim Fußball, gerade die Clubs und der Spielbetrieb der Ligen ist ja dadurch betroffen. Zählen wir mal auf, Manu Neuer hat jetzt Corona, Lionel Messi hat Corona, dann Axel Sagadou auch, einfach um nur mal ein paar zu nennen.
Ja, Sagadou ist wenigstens im warmen Dubai in Quarantäne, genauso wie Kevin Babu vom VfL Wolfsburg.
Ja, der soll ja nicht mal geimpft sein.
Ja, also ich möchte jetzt mal mildernde Umstände walten lassen für die Fußballer, die in diesen Wochen ins Warme gereist sind, um sich zu regenerieren. Ihnen blieb ja wirklich nur wenige Tage, eben das ist ja alles noch viel enger und einige waren da bei der Europameisterschaft, haben auch im Sommer nicht richtig regeneriert. Also sie wollen natürlich da das Maximale rausholen. Ich kann Ihnen so einen Kurztrip in die Sonne nicht verwehren, das ist nachvollziehbar, aber also es ist natürlich, sie haben das Risiko, sich zu infizieren, natürlich nicht gerade minimiert, sondern sie haben aktiv dazu beigetragen, dass man es möglicherweise dann eben doch bekommt, haben billigend das Risiko in Kauf genommen. Bei aller Nachvollziehbarkeit, dass da der ein oder andere eben auch Zweifel an der Einstellung einiger Profis bezüglich der Pandemie aufkommen lässt, das kann man da auch keinem verwehren, ne?
Ja, das stimmt. Professionell war das Verhalten definitiv nicht. Das riecht eher nach so einer Mischung aus Arroganz, Ignoranz, Verantwortungslosigkeit, würde ich es jetzt mal nennen. Also ich würde die gerne mal alle am Kragen packen, ein bisschen durchschütteln und ja vielleicht auch mal anbrüllen. Seid ihr eigentlich alle bescheuert?
Naja, man muss natürlich auch sagen, dass es ist einschränkend. Aus meinem erweiterten Bekanntenkreis sind jetzt mit Menge mit Corona aus den Weihnachtsferien irgendwo irgendwie zurückgekommen, die auch bei uns im Lande unterwegs waren. Also mir scheint, der Fußball und die Fußballer an sich sind da ein Spiegel unserer Gesellschaft, dass wir das nicht für gut empfinden, dass man sich da sehenden Auges in Gefahr begibt und dass es jetzt natürlich auch die Vereine massiv schwächt bei den Bayern. Neuer und Coman zum Beispiel, ja. Also das ist steht außer Zweifel und eine Heldentat war das garantiert nicht.
Stand jetzt aktuell.
Heute nimmt die Neue in der DFL ihre Arbeit auf. Donata Hopfen tritt ihren Dienst als Chefin der Deutschen Fußballliga und als Nachfolgerin von Christian Seifert an. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der DFL werden Hopfen schon kennen, denn sie wurde in den letzten Monaten von Seifert in der Zentrale eingearbeitet. Die breite Öffentlichkeit kennt die Dame allerdings noch nicht.
Ja, das stimmt. Wirklich bekannt ist über sie vor allem, dass sie 44 ist, also gutes Alter, möchte ich mal ganz einfach sagen. Ne?
Natürlich.
Irgendwie.
Ja.
Sie begann ihre Karriere als Unternehmensberaterin und hat danach 14 Jahre beim Axel Springer Verlag gearbeitet. Dort war sie ja unter anderem Chefin der Bildgruppe und wurde 2014 auch zur Medienfrau des Jahres gewählt.
Ja, und wenn man ein paar alte Interviews von ihr liest, dann erfährt man auch noch ein paar weitere, privatere Dinge, möchte man sagen. Eigentlich wollte sie mal Sportjournalistin oder Sportmedizinerin werden. Und sie habe eine Schwäche für laute und kitschige Musik und sei selber eine durchaus talentierte Sängerin, wird aber in diesem Metier unterschätzt, wie sie selbst sagt. Also das sind interessante Einsichten da in ihr Privatleben.
Ja, und nun ist sie Leadsängerin bei der DFL.
Ja,
das ist ja auch mal was, ne? Aber es finden nicht alle wirklich so toll. Ja, aber warum eigentlich nicht? Sollte man sie nicht vielleicht erstmal machen lassen und sie ein bisschen näher kennenlernen, auch in ihrer neuen Tätigkeit, bevor man dann schon gleich sagt, bevor man kritisiert?
Also sollte man auf jeden Fall, wahrscheinlich vor allem deshalb, weil sie die Vorsängerin in einem zumeist Knabenchor ist, aber da kommen wir gleich noch drauf. Die Skepsis ihr gegenüber hat mehrere Gründe, möchte ich sagen. Zum einen, weil sie eine Frau ist. Schlimm genug. Das ist ein Quatschargument. Dann kommt sie vom Springer Verlag. Das trägt natürlich zur Skepsis bei.
Ja, das kann ich schon eher nachvollziehen als dieses Argument mit der Frau. Also das ist, halte ich auch für Quatsch, aber das mit dem Springer Verlag gut. Und dann hat sie ja in diesen Interviews, die man von ihr gelesen hat, ja auch mal den umstrittenen Medienmogul Rupert Murdoch als großes Vorbild beschrieben. Und der ist ja nur unter anderem auch wegen seiner politischen Ausrichtung eher mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube, Hopfen hat die Vorbildfunktion vor allem auch aufs wirtschaftliche Geschick bezogen. Und da hat Murdoch ja nur doch ein bisschen was richtig gemacht, wie sein Bankkonto auf jeden Fall beweist.
Ja, ja, und ähnliches Geschick braucht Hopfen jetzt natürlich auch, um alle Problemfelder der nächsten Jahre zu bearbeiten. Denn es gibt einige. Bis 2024 läuft ihr Vertrag. Was wird da auf sie zukommen, Malte?
Ja, also die Folgen der Corona-Pandemie, das ist natürlich ein großer Punkt, mit dem sie umzugehen hat. Und dann ist da ja auch dieser Streit um 50 plus 1, um diese Regel. Da muss sie sicherlich eingreifen, beziehungsweise da auch nach Lösungen suchen. Und der Grundlagenvertrag mit dem DFB, der muss ja auch neu verhandelt werden. Und sie muss vor allen Dingen auch um den Stellenwert der Bundesliga kämpfen. Also dafür sorgen, dass die Liga weiterhin international wettbewerbsfähig ist. Und sie muss die Fans nebenbei dann auch wieder mehr ins Boot holen, den Konflikt mit den Anhängern lösen und auch irgendwo versuchen, ihnen diese Skepsis am bezahlten Fußball zu nehmen, die ja immer mehr aufgekommen ist, jetzt auch durch die Corona-Pandemie und alle Auswirkungen davon. Also das sind schon einige der wahrscheinlich noch viel größeren oder der noch viel mehr Baustellen, die Donata Hopfen da hat. Und alle diese Baustellen haben gemeinsam, es geht am Ende fast immer nur ums Geld.
Ja, und jetzt sind wir bei dem von mir eingangs angesprochenen Thema. Sie muss dabei mit den fast komplett männlich dominierten Chefetagen der deutschen Profivereine umgehen. Dafür braucht sie am Ende natürlich auch deren Rückendeckung. Und da muss sie sich natürlich dann auch erstmal durchwursteln, durchsetzen, überzeugen. Und sie braucht natürlich die Mitarbeiter der Vereine, aber sie wird sich da auch Hilfe holen.
Also Aki Watzke hat ja schon gesagt, er wird sie auf jeden Fall unterstützen, sich da nicht groß einmischen, sondern so zur Seite stehen, dass er helfen kann. Aber du hast die Hilfe angesprochen, die wird sie sich auch intern noch holen, denn die DFL wird wohl noch einen Geschäftsführer installieren als Unterstützung für diese schwierigen Aufgaben. Ein Geschäftsführer, der dann unter ihr auf jeden Fall in der Hierarchie steht. Aber wir können auf jeden Fall, ganz egal wer da kommt und was da dann noch entschieden wird, davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren, und das hat Hopfen ja selber auch schon angekündigt, nicht langweilig wird rund um die DFL.
Top und Flop.
Top des Tages ist Nasser Al-Attiyah, denn der ist auf Kurs zu seinem vierten Sieg bei der Rallye Dakar. Der gewann erst den Prolog am Samstag, dann gestern auch noch die erste Wertungsprüfung und damit hat er seine Führung bei der diesjährigen Dakar-Auflage ausgebaut.
Flop des Tages ist dagegen Francesco Friedrich. Aber das ist jetzt Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, denn der hat am Wochenende seine erste Bob-Niederlage der Saison überhaupt kassiert, nach 21 Siegen in Folge. Und er verpasste erstmals seit 2017 auch die Top 10 bei so einem Wettbewerb. Bundestrainer René Spies, der nahm es locker als willkommenen Warnschuss vor Olympia.
Stand jetzt aktuell.
Bleiben wir beim Wintersport. Halbzeit bei der Vierschanzentournee und Ryoyo Kobayashi, der führt das Gesamtklassement nach seinen zwei Siegen in Oberstdorf und Garmisch deutlich an.
Er liegt 13 Punkte vor dem zweiten, das ist Marius Lindvik aus Norwegen. Aber was sagt das über seine Chancen auf den Gesamtsieg aus?
Also die Chancen darauf stehen auf den ersten Blick rein statistisch mal gut, denn seit der Tournee 96-97 lagen von 25 Halbzeitführenden am Ende dann 17 auch in der Endabrechnung vorne und bei den vergangenen 13 Auflagen, da verspielten nur 3 Springer überhaupt ihren Vorsprung.
Aber jetzt komme ich mit dem richtig schönen Aber. Bei den letzten beiden Auflagen erreichten die Spitzenreiter des Gesamtklassements zur Halbzeit am Ende nicht mal das Podest. Kobayashi selbst 2019, 2020 und Halvor Egner-Granerud 2020 und 21, also letztes Jahr zum Jahreswechsel, die landeten am Ende sogar jeweils nur auf Rang 4. Und deshalb will ZDF-Experte Toni Inhauer auch die Tournee noch nicht als entschieden sehen.
So ist der Lauf der Dinge, dass einer einfach hervorragend springt. Aber es ist ja nicht alles vorbei. Er ist ja auch ein Mensch und keine Maschine.
Und man kann ja auch noch heftiger abschmieren als Kobayashi und Granerud. Zum Beispiel so heftig wie Gregor Schlierenzauer im Winter 2007, 2008. Der führte damals auch nach dem dritten Springen noch. Fiel dann aber beim Abschluss in Bischofshofen als 42. der Tageswertung auf Rang 12 zurück. Aber dieser Gregor Schlierenzauer, ja, mittlerweile Rekord Grand Prix-Gewinner, der ist mittlerweile ja auch ZDF-Experte, der kann uns mal einschätzen, was Kobayashi Stand jetzt ebenso gut macht.
Ja, der irrsinnige Balance schon am Tisch kommt eigentlich immer in der gleichen Form daher, drückt dann unglaublich schön gleichmäßig die Beine nach unten und hebt super vom Schanzentisch ab und auch die Skiführung ist sensationell. Es ist alles vom Setup sehr gut eingestellt, er weiß, was er zu tun hat und schwebt dahin. Setzt dann Telemark ganz unten, ist unglaublich schön. Ne?
Und wie sieht das mit den Deutschen aus? Gibt es da noch Hoffnung für die? Also Markus Eisenbichler, der hat ja als Vierter immerhin noch Podestambitionen. Ihm fehlen umgerechnet 10 Meter auf Platz 1. Kai Geiger ist als Sechster wohl schon zu weit zurück. Also in Garmisch lief es ja alles irgendwie gegen ihn. Was erwartet der andere ZDF-Experte Toni Inhauer denn von den Deutschen in Innsbruck beim dritten Springen am Bergesel?
Bergesel ist eine wunderschöne Schanze, ästhetisch, aber schwer zu springen. Man muss schon sehr gut in Form sein, um dort wirklich ganz vorne zu landen. Waren sie auch schon bei den Weltmeisterschaften, waren die zwei ja ganz stark in Innsbruck.
Das heißt dann wohl, zumindest Außenseiterchancen für Eisenbichler und Geiger. Heute ab 13:30 zeigt das ZDF die Qualifikation, morgen dann zur selben Uhrzeit das Springen.
Stand jetzt aktuell.
Es sind noch 1,5 Wochen bis zum EM-Start der Handballer in der Slowakei und Ungarn und die Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft, die läuft.
Am 7. und am 9. Januar stehen zwei Testspiele gegen Serbien als Härtetest auf dem Programm und dann steht am 14. Januar gegen Belarus das erste Spiel an. Und aus dem Lager der deutschen Mannschaft hört man, dass es sowas wie eine Aufbruchstimmung geben soll.
Ja, ist ja auch eine wirklich neue Mannschaft, muss man ja wirklich so sagen. Mit Gensheimer, Weinhold, Bitter haben einige Arrivierte der letzten Jahre ihre Karrieren in der Nationalmannschaft ja beendet. Und jetzt sind ja zum Beispiel Wiede, Drucks, Knorr, Grötzky, die haben die EM kurzfristig abgesagt. Daher dürfen bzw. müssen sich neue Kräfte jetzt versuchen. Und das ist angesichts der letzten Ergebnisse ja vielleicht auch ganz gut, dass da mal wieder so ein bisschen frischer Wind reinkommt ins Team von Bundestrainer Gislason. Im November bei den Testspielen, da hatte er sich ja schon von seinem neuen Kader so einen kleinen Eindruck machen können, von den jungen Spielern. Und danach hat er bilanziert, dass es alles sehr positiv war und dass ich da auf die EM freue. Jetzt hat er diese Vorbereitung auf ein großes Turnier mit denen zu bestreiten. Aber das ist natürlich nochmal wieder was ganz anderes.
Ja, aber Gislason, der ist ja unfassbar erfahren. Er bereitet die deutsche Mannschaft schon zu seinem dritten großen Turnier als Bundestrainer vor. Und er hat Kraft getankt bei einem neuen Hobby. Er hat von seinem Nachbarn einen Imkerwagen gekauft und hat 150 Kilo Honig produziert. Der ist also ausgeruht, hoffentlich nicht ausgestochen vor dem großen Turnier.
Nee, wie gestochen sah er nicht aus im SID-Interview, aber er hat da tatsächlich Honig gemacht, aber vielleicht kann er den ja an seine Mannschaft verfüttern, soll ja angeblich auch Kraft geben und soll ja auch gesund sein, also ne?
Ja, ja. Gib dem Affen Zucker, gib der Mannschaft Honig. Ist alles in Ordnung, ja. Honig ums Maul schmieren für ein gutes Spiel. Da wäre ich dabei.
Aber so ausgeruht wie der Trainer sind seine Spieler natürlich nicht. Die hatten in der Bundesliga ja wieder ein sehr heftiges Programm zu absolvieren, ja auch zwischen Weihnachten und Neujahr dann auch noch gespielt. Ja, das ist was, wo sich Gislason schon im Nachteil gegenüber einigen Nationaltrainerkollegen sieht. Das hat er dem SED erzählt, denn die Bundesligaspieler, die haben ja eben wenig Zeit zu regenerieren. Und das habe man auch bei Olympia gesehen, hat Gislason gesagt. Denn Teams mit vielen HBL-Spielern, die hatten da so ihre Probleme.
Ja gut, also die Folge, mit welchen Erwartungen, was meinst du, geht das DHB-Team dann an die Europameisterschaft?
Also das, was man so hört, die machen es wie die Damen, die geben keine Zielvorgabe nach außen raus. Ich denke, das ist angesichts der vielen Absagen und der dadurch neu zusammengestellten Mannschaft ja vielleicht auch okay. Also bei den Damen hatten wir das ja noch kritisiert, aber da waren die Voraussetzungen auch andere. Die Truppe war ja im Wesentlichen zusammengeblieben, da hat sich ja nicht so viel getan, auch wenn da dann doch ein, zwei dann zurückgetreten waren. Aber so insgesamt, der Kern war ja intakt. Das ist jetzt in der aktuellen Mannschaft nicht mehr so. Da ist ein doch großer Umbruch bei den Herren. Daher sollte man die Truppe jetzt vielleicht auch nicht gleich mit hohen Erwartungen überbelasten. Aber so insgeheim ist beim DHB schon die Hoffnung da, dass da vielleicht wie 2016 so eine Eigendynamik reinkommt. Da war das deutsche Team ja auch vorher krasser Außenseiter. Aber am Ende waren sie dann Europameister.
Naja, aber dazu muss es dann natürlich wirklich optimal laufen, ja. Mit diesen Erwartungen in ein Turnier zu starten, wäre natürlich auch seitens der Journalie fahrlässig.
Ja, das Einzige, was Gislason dem SID versprochen hat, ist, dass er eine spielfreudige Mannschaft aufs Feld schickt. Eine, die kämpft, die das mit ganz viel Energie angehen wird, dieses Unternehmen, dass sie Gas geben wird. Ja, und dann letztlich auch von Spiel zu Spiel dazulernen will.
Ja, und das ist auch, was man von so einem Team einfach erwarten darf. Mit viel Engagement rangehen, auch ein Stück weit Demut haben, also nicht zu hoch zu pacen und lernen, lernen, lernen. Vielleicht wird's ja was. Also kann der DHB-Team am Freitag und am Sonntag bei den Tests gegen Serbien dann ja schon einmal ein paar Erfahrungen sammeln. Und dann ab dem 14. Januar geht's in der Vorrunde zunächst gegen Belarus, dann Österreich und Polen. Und in dieser Gruppe muss Deutschland Platz 1 oder Platz 2 belegen und dann qualifizieren sie sich auch für die Hauptrunde.
Und ich denke mal, trotz dieser Runderneuerung sollte das zumindest mal auf jeden Fall klappen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
In Innsbruck geht die Vierschanzentournee heute weiter. Wir haben es angesprochen mit der Qualifikation zum dritten Springen. Und da hofft der DSV natürlich, dass nach dem zweiten Platz beim Neujahrsspringen Garmisch-Partenkirchen Markus Eisenbichler den Rückstand auf den gesamtführenden Kobayashi ein bisschen eindämpfen kann.
Dann gibt's noch Skilanglauf. Da steht die fünfte und vorletzte Station der Tour de Ski an im italienischen Val di Fiemme. Die Frauen gehen ab 12:40 auf die 10 Kilometer Strecke. Die Herren starten dann ab 14:50 zum 15 Kilometer Massenstart.
Ja, und beim Mega-Spreader-Event im Londoner Alley Pally wird's heute nochmal wild. Das Finale steht an und schon jetzt steht fest, dass es einen anderen Sieger geben wird als bei der vergangenen Weltmeisterschaft. Denn für Titelverteidiger Gavin Price war ja diesmal, obwohl er wirklich stark gespielt hat, im Viertelfinale Endstation.
Aber darüber halten euch dann ganz aktuell die Kollegen vom Sportradio Deutschland auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten gibt's da frische News und ihr hört auch ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum, so wie letztes Jahr auch in diesem Jahr. Das ändert sich nicht und es hat sich auch nichts geändert, dass im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB Plus das dann alles zu hören sein wird.
Und es wird sich auch nicht ändern, dass wir zwei Napfnasen morgen früh um 7.07 Uhr wieder an eurer Seite sind, im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und auch 2022 haben wir Sport für die Ohren rund um die Uhr auf meinsportpodcast.de für euch. Klickt euch einfach mal durch unser Angebot und dann hören wir uns morgen auch schon wieder. Bis dahin, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Und jetzt wollen wir die Kaffeemaschine nicht mehr so lange warten lassen, die zittert schon.
Ja, warte, ich mach sie gerade mal an. So, jetzt kannst du. Komm, mein Baby. Ich brauch dich doch, hm?
Na, kann sie es noch?
Ja, na, natürlich, immer. Das ist ein altes Ding. Also, na, nicht die Maschine, sondern sie kann's, ja. Aber jetzt muss sie erst mal spülen.
Ja, dann ist das so. Dann warten wir noch einen Augenblick.
Das heißt, so viel.
Verabschieden uns schon mal.
Guck jetzt.
Ah, siehste.
Ja, gut, du kannst. Ach, sie kann es noch. Bitte. Malte,
bis herrlich. Morgen. Herrlich, bis morgen.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Is Was Doc ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Is Was Doc? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.